Es wendet sich nichts. Es ist Sabotage und Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Nichts anderes ist das. Atom, Gas, Öl und Kohle abzuschaffen, ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu sprengen, Happenings draus zu machen, es in die Luft zu sprengen und zu ersetzen durch Wind und Sonne, durch die Rückkehr zur Natur, die der Mensch ja immer überwinden wollte. Das war das Bestreben der Menschheit, weg von der Abhängigkeit zur Natur, weg vom Segelschiff, weil der Wind nicht immer weht, hin zum Dampfschiff. Das als Wende zu beschreiben, war das erfolgreichste wortpolitische Kampfmodell, was es jemals gegeben hat. Aber das Wort Energiewende hält uns gefangen in der Planwirtschaft des neuen grünen Sozialismus. Und deswegen ist es mein liebstes Beispielwort.
Also den ihr Traum ist einfach, diejenigen mundtot zu machen, die anders denken wie sie. Deswegen zerstören sie ja auch jegliche Art von Diskurs durch entweder Diskreditierung oder Stigmatisierung nach dem Motto, weil sie haben ja keine Argumente. Sie sagen ja nur ad hominem, ne? Also der Mann ist böse oder rechts. Deswegen hört euch seine Argumente gar nicht an. Beschäftigt euch nicht mit seinen Argumenten, weil sie haben selber keine Gegenargumente. Das ist das ganze Geheimnis.
Und das sind alles so Erkenntnisse, die sich durchsetzen müssen. Und bis sie sich durchgesetzt haben und wir das geändert haben, müssen wir wachsam bleiben. Ja, weil diese Leute werden alles tun, um ihre Macht zu erhalten. Und ich fürchte, wenn ich auf die wirtschaftliche Lage blicke, es wird die totale wirtschaftliche Niederlage brauchen, um uns aus diesem Irrsinn der Klimaideologie und der sogenannten Energiewende, aus diesem gefährlichen ideologischen Wort zu befreien.
Ihr Lieben, heute ein ganz spannendes Thema. Und zwar in den letzten Jahren gab es immer wieder ein Narrativ, meistens aus der linken Ecke. Es gab viele Schlagwörter, Buzzwords während der Corona-Krise oder dem Ukraine-Krieg. Und deswegen war es eigentlich mehr als überfällig, dass endlich ein Buch erscheint, und zwar eine Übersetzungshilfe, nämlich Linksdeutsch. Deutschlinks. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich drei Beiträge dazu beitragen konnte, und es wird ein Bestseller. Und einer der Autoren ist heute hier, neben Pauline Voss, nämlich Julian Reichelt. Julian, hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie kamst du auf diese grandiose Idee mit Pauline?
Also da muss ich ehrlich gestehen, dass ich nicht auf die konkrete Idee kam, sondern es war Pauline und es war unser großartiger Kollege Claudio Cassula. Ich bin immer extrem versucht, große Ideen für mich selbst zu beanspruchen, aber ich würde in diesem Fall einfach zu schnell auffliegen, weil ich die Leute, die wirklich dahinter stecken, nicht so einfach zum Schweigen bringen kann. Also die Ehre gebührt hier ganz eindeutig für die Idee Pauline Voss und Claudio Cassula. Aber dieses Thema Sprache, ohne dass es sozusagen gleich eine konkrete Buchidee war, bewegt mich, seit ich eigentlich mit Achtung Reichelt angefangen habe. Also seit dem Juli 2022. Und das Ganze geht zurück auf ein Gespräch mit dem großartigen Historiker Andreas Rödder, verzweifeltes CDU-Mitglied, der sich wünschte, dass da einiges anders liefe. Und der hat mich damals aufgemacht auf die Gefängnishefte von Gramsci, die ja sozusagen Leib- und Magenlektüre aller anständigen Marxisten, Sozialisten, Kommunisten, Linksgrünen sind. Quasi die Gebrauchsanleitung für den Marsch durch die Institutionen. Und was Gramsci dort beschreibt, ist eben die Herrschaft über die Sprache. Machtausübung durch Kontrolle der Sprache, Kontrolle der Ideen und damit am Ende Kontrolle der Gedanken. Und das war für mich ein richtiges Erweckungserlebnis, das zu lesen. Und von da an habe ich mich erstens besessen auf die Suche gemacht nach linker Sprache und zweitens versucht, ganz, ganz wichtig, das ist der wichtigste Ratschlag, den ich einfach jedem geben kann, linke Sprache zu vermeiden, denn linke Sprache führt, egal wie sehr man sich müht, am Ende immer zu linker Politik, linken Konzepten und linken Ideen und drittens dem etwas entgegenzusetzen. Mein liebstes Beispiel, eines meiner liebsten Beispiele, es gibt viele Beispiele, Hass und Hetze ist der ultimative linke Einschüchterungsbegriff, mit dem alles zu Hass und Hetze erklärt wurde, als quasi Straftatbestand, was im Strafrecht gar nicht vorhanden ist. Abweichende Meinung, die Sprache, die hassen, nennen sie Hass und Hetze. Mein liebster Begriff ist allerdings, weil er so wirkmächtig ist, so freundlich daherkommt, so sehr Konsens der Gesellschaft ist die Energiewende. Mit dem Begriff Energiewende wurde etwas behauptet, und erfolgreich behauptet, politisch durchgesetzt, politisch in alle denkbaren Institutionen, auf alle Ebenen der Bürokratie, in die freie Wirtschaft, in jeden Winkel, in alle Medien, in alles, was Gesellschaft in unserem Land ausmacht, hineingepresst, was, das muss man heute sagen, du und ich sagen es schon lange, was nicht einmal existiert. Es ist nicht so, dass sie nicht ganz so gut läuft, diese Energiewende, wie erhofft, und wir jetzt nachsteuern müssen und hier und da vielleicht noch mal ein bisschen die Gesetze schärfen und präzisieren müssen. Sie existiert nichts. Es wendet sich nichts. Es ist Sabotage und Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Nichts anderes ist das. Atom, Gas, Öl und Kohle abzuschaffen, ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu sprengen, Happenings draus zu machen, das in die Luft zu sprengen, und zu ersetzen durch Wind und Sonne, durch die Rückkehr zur Natur, die der Mensch ja immer überwinden wollte. Das war das Bestreben der Menschheit, weg von der Abhängigkeit zur Natur, weg vom Segelschiff, weil der Wind nicht immer weht, hin zum Dampfschiff. Das als Wende zu beschreiben, war das erfolgreichste wortpolitische Kampfmodell, was es jemals gegeben hat. Und so interessant, also das Wort Energie ist ja einigermaßen neutral, aber bei der Wende hat man sich ja bezogen auf den schönsten Moment der deutschen Geschichte. Ja. Man hat sich das rausgesucht, was bei uns allen eine tatsächliche Hinwendung zum Besseren, zu Freiheit, zu Demokratie, wenn man auf die Volkswirtschaft der DDR guckt, ja tatsächlich zu besserer Luft, ja, zu einer erfolgreichen Abkehr von schmutziger Kohle, allerdings durch Innovation, durch Fortschritt, durch Marktwirtschaft. Man hat sich das so bewusst rausgesucht. Und dieses Wort hat einen übermächtigen Einzug gehalten in die Tagesschau, in alle Parteien, in alle Thinktanks, in alle Talkshows. Und alles, was da drin steckt, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, kostet nicht mehr als eine Kugel Eis, ist uns alles eingeredet worden. Menschen haben es geglaubt, Menschen glauben es bis heute. Die CDU als gutes Beispiel versucht verzweifelt da irgendwie rauszukommen, aber weiter unter Benutzung des Wortes. Daran merkt man, wenn ich das Wort benutze, dann komme ich nicht von der Ideologie weg. Ja. Und nun sehen wir, teuerster Strom Europas, schmutzigster Strom Europas, deutsche Wirtschaft komplett am Boden und meiner Meinung nach auf eine Weise am Boden, dass es mit physikalischer Unausweichlichkeit und mathematischer Präzision und Gewissheit zu Ende gehen wird. Es gibt keinen Ausweg mehr. Es gibt die Möglichkeit, die Energiewende abzuschaffen, für beendet zu erklären, aus dem Klimaabkommen von Paris auszusteigen, den Atomausstieg zu beenden. Das wäre das einzig Richtige, aber dafür bräuchte ich ja erstmal die Kraft, das Wort zu überwinden. Und wenn ich nicht verstehe, wie gefährlich das Wort ist, dann werde ich entweder nicht die Kraft aufbringen oder es für kulturkämpferische Nicklichkeiten halten. Aber das Wort Energiewende hält uns gefangen in der Planwirtschaft des neuen grünen Sozialismus. Und deswegen ist es mein liebstes Beispielwort. Und es gibt so unendlich viele Worte, die uns gefangen halten in einer Welt, die uns schadet, die uns ärmer macht, die am Ende in die Brotschlange führt. Und das war für mich bei Achtung Reichelt immer das Allerschönste, weil es auch intellektuell eine spannende Aufgabe ist, sich daraus frei zu kämpfen, weil der Gegner übermächtig ist. Ich liebe übermächtige Gegner, ja, weil es mir Spaß macht, sie zu besiegen. Und insofern war das von Anfang an Markenkern von Achtung Reichelt und von News. Es dann in ein so einfaches Buch in diesem Wörterbuchstil zu übersetzen, das war die Idee meiner großartigen Kollegen, mit denen ich hier kämpfe. Aber man kann sich merken, Sprache und Steuergeld sind die beiden gefährlichsten Identitäts- und kulturkämpferischen linken Phänomene unserer Zeit. Denn alles, was an Sprache übermächtig ist und alles, was an Steuergeld übermächtig ist, wird gegen uns eingesetzt von diesen Leuten.
Das stimmt tatsächlich. Glaubst du denn, dass der Zenit dieser linken Propaganda oder auch des Framings und so weiter der linken Ideologie nicht schon überschritten ist? Weil wir sehen, die ganzen Narrative brechen in sich zusammen. Egal, ob es jetzt irgendwelche Kriege sind oder natürlich auch während Corona oder eben die Energiewende, die ein absoluter Scherbenhaufen ist. Keiner folgt uns. Keiner will uns irgendwie das nachmachen, was wir machen. Und wir sehen es ja auch bei den Wahlergebnissen, außer in Baden-Württemberg, weil wir können alles außer wählen. Aber ansonsten sind die Grünen ja eher auf dem Abstand. Steigenden Ast.
Das stimmt. In Baden-Württemberg haben sie aber gewonnen mit 27.000 Stimmen Vorsprung aufgrund des zweiten großen Phänomens Steuergeld. Ja, sie haben einen Steuergeldapparat aufgebaut von 500.000 auf 650.000 Staatsbedienstete, ja. Von 39% Wählerschaft bei den Beamten auf 44%, also von mehr Krass. Beamten haben mehr noch die Grünen gewählt. Sie haben die staatlichen Förderungen von 5 Milliarden auf 10 Milliarden verdoppelt, hineingepumpt in diese urbanen Milieus, wo Menschen, die niemals zu Produktivität und Wertschöpfung beitragen werden, leben und von Steuergeld leben, nicht Steuergeld beitragen, sondern absaugen. Mit denen haben sie die Wahl gewonnen. Deswegen würde ich sie nie abschreiben, weil ihre Macht über Steuergeld ist halt immer noch atemberaubend.
Und aber man muss erwähnen, wenn ich kurz reingrätschen darf, und natürlich, dass sich Cem Özdemir weitmöglichst von den Grünen distanziert hat. Also auch auf dem Plakat war kein Grünen-Partei-Logo oder so. Ne? Also das heißt, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man möglichst sich weit distanziert von den Grünen und dem Logo und der Partei.
Man hätte allerdings als Wähler wissen können, dass er bei den Grünen ist. Und damit bin ich bei meiner Antwort auf deine Frage. Man hätte es vorher wissen können. Man muss immer nur genau zuhören. Man muss den Ideologen immer nur genau zuhören und ihre Schriften lesen und ihre Reden anschauen. Dann weiß man, was sie planen. Und damit bin ich bei dem großen Punkt Ideologie und der Frage, ist der Zenit nicht überschritten? Es gibt die führenden Ideologen, es gibt die Redelsführer dieses neuen linksgrünen Sozialismus, dieser gigantischen Umverteilungs- und Kulturkampfideologie. Aber das muss man auch immer selbstkritisch sagen, es gibt auch uns Deutsche in unserer ganzen wundervollen Breite und Vielfalt. Und viele Völker in der Geschichte der Welt haben sich schon in Ideologien hineingesteigert. Ich mache immer wieder eine Beobachtung. Keinem Volk dieser Welt fällt es so schwer, sich aus einer liebgewonnenen Ideologie wieder zu befreien. Corona war ein gutes Beispiel. Die ganze Welt hat sich da reingesteigert, die allermeisten, die tapferen Schweden nicht, aber die allermeisten eben schon. Aber die ganze Welt hat sich auch sehr schnell wieder daraus befreit und ist sich in ihren Gesellschaften eigentlich auch einig, war eine verrückte Zeit, sollte so nicht wieder passieren. Wir nicht. Wir haben am längsten dran festgehalten. Ja. Die Schaffner bei der Deutschen Bahn waren bis zum letzten Tag die größten Fanatiker, die die Maskenpflicht noch bis ins allerletzte vollstreckt haben. Die Menschen haben bis zum allerletzten Tag Schuhe vor der Haustür des Nachbarn gezählt. Na, wie viele Leute sind denn da gerade zu Gast? Wir Deutschen tun uns wahnsinnig schwer, aus Ideologien, die wir mühsam auswendig gelernt haben, Aha-Regeln, Abstand halten und wie das alles hieß, wieder rauszufinden. Das ist eine Eigenschaft, über die man lange reden kann, woher sie kommt. Meine vereinfachte Hypothese ist, wir haben in der Gründungsgeschichte unserer Nation eben nicht die Freiheit als Grundlage oder gar die blutig errungene Freiheit, sondern den Kollektivismus. Der Kollektivismus, der starke Mann, Bismarck, der das Reich ein, ja, und so weiter und so fort. Der Gründungsmythos unseres Landes ist der Kollektivismus. Wir müssen jetzt alle damit, so, der Einzelne steht zurück und wir müssen jetzt alle. Und deswegen fällt uns die Selbstbefreiung aus der Ideologie wahnsinnig schwer. Ist jetzt etwas verkürzt und vereinfacht. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich ganz treffend. Der Ausbruch aus gescheiterter Ideologie gelingt uns immer dann am besten in der totalen Niederlage. Gesellschaftlich, wirtschaftlich, ja, moralisch, militärisch, eins von dem, ja. Und ich fürchte, wenn ich auf die wirtschaftliche Lage blicke, es wird die totale wirtschaftliche Niederlage brauchen, um uns aus diesem Irrsinn der Klimaideologie und der sogenannten Energiewende, aus diesem gefährlichen ideologischen Wort zu befreien. Wir sehen das ja gerade in der politischen Lage. Also, Ursula von der Leyen sagt, Atomausstieg war ein schwerer strategischer Fehler. Friedrich Merz sagt, hat Ursula von der Leyen vollkommen recht, aber ist leider irreversibel, schade. Ja, wir gehen den Weg des Todes weiter, sagt Friedrich Merz. Jetzt wird jemand, der zuschaut, sagen, oh, Weg des Todes, muss der Reichelt denn immer so zuspitzen? Nein, das ist nicht zugespitzt. Ich zitiere quasi Friedrich Merz, der wörtlich gesagt hat, diese Energiewende bringt uns um. Ja. Diese Energiewende bringt uns um, hat Friedrich Merz wörtlich gesagt in einer Rede. Was tut er? Man würde ja sagen, gut, dann sollte man es vielleicht beenden. Nein, hier und da könnte vielleicht angepasst werden. Wir wollen nicht mehr ganz so viel Geld für Strom ausgeben, subventionieren, den gar keiner braucht. Vielleicht wären die ganzen grünen Unternehmen, die nur von Subventionen leben, vielleicht mit ein bisschen weniger Milliarden zufrieden. Aber es gibt keinen wirklichen Ausbruch. Ja, wir verfolgen eine Politik, von der Bundeskanzler sagt, sie bringt uns um. Wir sehen Clemens Fuest, der sagt, wir alle haben miteinander entschieden, da möchte ich kurz sagen, ich nicht, ein Land zu sein, in dem Energie knapp ist Und die energieintensive Industrie hat in diesem Land keine Zukunft. Das heißt übersetzt, die deutsche Wirtschaft hat in diesem Land keine Zukunft, weil alles, wovon die Lieferketten und die Wertschöpfungsketten abgehen, alles energieintensiv ist. Alles, was in Deutschland, was Wohlstand in Deutschland beschafft, ist entweder energieintensiv oder Zulieferer für energieintensiv, auch oft energieintensiv oder Service für Zulieferer und energieintensiv. Es gibt nichts, was nicht energieintensiv ist, was uns reich gemacht hat. Auto, Stahl, Maschinenbau, Chemie, alles energieintensiv. Ich sehe derzeit keinen Indikator dafür, dass wir es schaffen werden, uns ohne Zusammenbruch dieser wirtschaftlichen Ordnung aus dem Ideologiewort Energiewende und allem, was dort angeschlossen ist, zu befreien. Deswegen sage ich, die Kinder werden es wieder aufbauen müssen. Diese Generation ist Byzanz, kurz vor Schluss, und zerlegt jetzt, was über 70 Jahre aufgebaut worden ist, obwohl sie es ja inzwischen erkennen. Die Grünen haben es ja wenigstens noch zerstört, weil sie davon überzeugt waren. Jetzt haben wir es mit der nächsten Etappe zu tun. Menschen, die sagen, wir wissen, es bringt uns um, verfolgen es trotzdem. Ja, das ist aus meiner Sicht, sollte das strafrechtlich relevant sein. Ja, das ist böse.
Vorsatz.
Es ist Vorsatz. Das ist Vorsatz. Das ist böser Vorsatz. Und die Kinder werden dann entscheiden müssen, wollen wir es wieder aufbauen? Lieben wir Deutschland so sehr, dass wir hier bleiben und es wieder aufbauen? Viele Kinder werden sich dann an ihre Jugend erinnern und sagen, na ja, mit der Pandemie, wie man uns da Jahre weggesperrt hat, also viel habe ich dem Land jetzt nicht zu verdanken. Dann werden sich viele Kinder, immer mehr Kinder und Jugendliche erinnern an die Erfahrungen, die sie auf den, keine Ahnung, auf dem Stuttgarter Schlossplatz, in den U-Bahnen, in den Bars, auf den Reeperbahnen dieses Landes gemacht haben, zusammengeschlagen, bedrängt von einer, man muss es leider an der Stelle so sagen, islamistischen Invasion, die der Staat über Jahre hat einreisen lassen, um dann hinterher zu sagen, ihr müsst jetzt zur Bundeswehr, um die Grenzen zu verteidigen. Viele Kinder werden da sagen, ist meine Prognose, so viel habe ich dem Land nicht zu verdanken. Dubai ist zwar im Moment ein bisschen schwierig, aber gute Gelegenheit, vielleicht sich den Immobilienmarkt anzugucken. Chinesisch kann man lernen, ja, ist eine Diktatur, aber 5% Wachstum und einfach 30 Jahre in der Zukunft, auch das kann ja attraktiv sein, selbst in der Diktatur. Amerika, immer noch das freiste und geilste Land der Welt, mit sagenhaftem Wachstum, Drill Baby Drill. Atomkraftwerke haben eine Genehmigungszeit von 3 Wochen, wenn man sie privat baut, man darf sie sogar privat bauen. Während hier Frau Reiche und Herr Wildberger erklären, Rechenzentren sind die Fabriken der Zukunft, aber den Strom nicht mehr dazu liefern können und es natürlich völlig undenkbar ist, dass Amazon, stell dir mal vor, man würde Amazon sagen, ja, kommt nach Deutschland, baut hier so eine Serverfarm oder so ein Rechencenter, ihr dürft das Atomkraftwerk mitbauen daneben. Ja. Die würden das ja sogar machen, aber sofort. Weißt du, und das passiert ja auf der Welt. Das Irre ist, das Problem ist, die meisten Deutschen wissen gar nicht mehr, was auf der Welt alles passiert. Man hat ihn mit ideologischen Begriffen eingeredet. Die ganze Welt will unsere Energiewende. Und wir haben den Blick verloren dafür, dass wir vollkommen entkoppelt und abgehängt sind. Das ist ja das Problem. Ja, das, was auf der Welt Alltag geworden ist, erscheint den Deutschen inzwischen undenkbar. Und das ist mit der größte Wandel, dass früher, wenn du dir die großen deutschen Technologien anschaust, das sind alles Technologien, die dem Rest der Welt undenkbar erschienen.
Ja,
ja. Schau dir die schönsten deutschen Motoren an. Die Präzision, mit der da zerstäubt, verbrannt, beschleunigt wird, schien der Welt undenkbar. Und ist immer noch undenkbar. Er setzt sich in ein amerikanisches Auto und tritt das Gaspedal voll durch. Ja, du wirst niemals die Leistung bekommen. Und ich rede jetzt nicht über einen Porsche, über einen 911. Ja. Sondern ich rede über einen VW Golf. Ein VW Golf mit einem guten Motor knallt dir jedes amerikanische Auto von der Straße, weil selbst dieser VW Standardmotor Dinge geschaffen hat, die dem Rest der Welt undenkbar bis heute erscheinen. Inzwischen erscheint uns das, was im Rest der Welt passiert, undenkbar. Und wenn man es uns erzählt, dann setzt die Politik ein, oft auch mit Propagandabegriffen wie Hass und Hetze. Inzwischen ist der Defätismus, das höre ich auch, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn dieses Propaganda- und Einschüchterungswort aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zurück ist. Ah, oh, das ist Defätismus. Sie wollen doch wohl nicht die deutsche Wirtschaft schlecht reden. Ja? Das ist die Reaktion inzwischen der Ordnungspolitik auf das anmahnende Wort, liebe Freunde. Mit dem Wachstum ist jetzt, das hätten wir jetzt auch aber mal. Oh, aber wir wollen doch Deutschland nicht schlecht reden. Wo wollen Sie denn? Das ist Friedrich Merz, der sagt auf einmal, der auf einmal damit argumentiert, dass er in Brasilien ist und die Journalisten dann aber nicht im Urwald ausgesetzt werden wollen. Da habe ich die Leute gefragt, ja, wer will denn hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Ja, gibt doch gar nichts Schöneres als Deutschland. Da wirst du inzwischen angeschrien von diesen Leuten dafür, wenn du sagst, naja, aber also es geht schon besser und moderner auf der Welt. Hauptbahnhof Berlin, ja, da sind 30, 40, 50 Rolltreppen einfach seit Monaten kaputt, ja. die wir nicht mehr.
Nichts funktioniert mehr. Das ist auch eine Hybris, die wir leben einfach und eine spätrömische Dekadenz. Alles, was funktioniert, wird kaputt gemacht oder abgestellt. Jetzt vor kurzem erst diese größte deutsche Ölplattform, wo jetzt die deutsche Umwelthilfe oder irgendein Umweltverband dagegen geklagt hat. Also ich meine, alles, was funktioniert, was grundlastfähig ist, wird abgestellt oder in die Luft gesprengt. Es ist absurd einfach. Ja. Und was auch krass ist, was ihr auch im Buch herausgestellt habt, ist ja natürlich dieses Perfide, was mit der Sprache gemacht werden kann. Also die Indoktrination, die Propaganda, die Manipulation, das Nudging und Framing derjenigen sozusagen, die die Oberhand haben, auch moralisch gesehen, egal ob in der Tagesschau. Also Wörter wie zum Beispiel, haben wir alle gehört schon, ne? Das ist alles Desinformation oder Leugner. Dazu habe ich ja auch einen Artikel geschrieben drin. Ne? Also erst war man natürlich der Corona-Leugner, ne? Dann war man irgendwann, also man Leugner ist ja die höchste Strafe in Deutschland, ne? Holocaust-Leugner, dass man das größte Verbrechen der Menschheit irgendwie in Frage stellt. Oder die Brandmauer, genauso, ne? Und als die Pauline mich, ich weiß noch, ich war beim Fußball mit meinem Sohn, als dann die Pauline gesagt hat, die mich angerufen, hey, hast du Lust mitzuschreiben? Ich habe sofort gesagt, ja. Also ich habe einfach gewusst, das ist so eine geile Idee, weil ich hatte gleich tausend Ideen im Kopf, Verschwörungstheorie, Framing, aber auch Leugner. Und wir alle merken gar nicht, dass es so sich eingeschlichen hat in das Narrativ, aber auch in die Medien, das Gendern, aber auch dann diese linken Worthülsen, um den Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja. Ne? Also die Kipppunkte zum Beispiel und was es da alles gibt. Und die Leute haben es gefressen. Die haben es gefressen und glauben das tatsächlich, dass die Welt morgen untergeht und haben dann aus schlechtem Gewissen entweder ein E-Auto gekauft oder halt grün gewählt. Und jetzt merken sie auf einmal, dass es eine Lüge war, eine Illusion, ein potemkisches Dorf eigentlich. Und die Grünen sind umso verzweifelter. Was war für dich die größte Erkenntnis aus dem Buch Links Deutsch, Deutsch Links?
Die größte Erkenntnis aus der ganzen Beschäftigung mit diesem Thema. Und die Beschäftigung ist in diesem Buch gemündet, ist, das ist keine Intuition bei denen, das ist Gebrauchsanleitung der Macht.
Ja.
Es ist Gebrauchsanleitung der Macht. Es ist entstanden bei Gramsci, es wird mit Steuergeld durchexerziert und durch all die verschiedenen Jugendorganisationen, unzählige NGOs, Grüne Jugend, Fridays for Future, tief, tief, tief hineingestaffelt in unsere Gesellschaft und wie es sich für jede anständige autoritäre Bewegung gehört, geht der Weg über unsere Kinder und über Umverteilung. Und das beides bedingt sich dann. Ja, es wird halt Steuergeld genommen, um diese Konzepte zu lernen, anzuwenden, systematisch zu erdenken. Ja. Diese Sprache ist ja auch kein Zufall. Die Sprache wird erarbeitet quasi in Laboren des linken Gedankenguts. Die heißen dann Institut für Gender Studies, ja. Die heißen Agora Energiewende. Aber da werden ja keine empirischen Studien erarbeitet. Da werden deswegen verwendet Robert Habeck immer diesen spannenden Begriff, etwas verräterischen Begriff, Denkfigur. Mhm. Ja, da werden Denkfiguren, ganze Gebilde, teilweise ganze Städte von behaupteten Abfolgen und Zusammenhängen entwickelt, die dann durchgereicht werden in die angeschlossenen Propagandamedien. 10 Milliarden Euro Gebühren, die dafür aufgewendet werden, diese Denkgebilde zu verbreiten, aber darüber hinaus natürlich auch noch gewaltige Ressourcen bei den privaten Medien, die unter den Hauptstadtjournalisten auch alle grün sind. Das muss man immer sagen, es ist keine Verschwörung. Man darf sich das Leben nicht so einfach machen. Es gibt nicht die Chain of Command. Ja, es gibt nicht logischerweise das Zentralkomitee, was das alles entscheidet. Das ist viel schlimmer. Es ist Mao. Ja, es ist die Kulturrevolution.
Ja.
Es ist das Intuitive. Es ist das Atmosphärische. Es ist das Nudging, dass irgendwann jeder weiß, du kannst enorm profitieren, wenn du dich an die Regeln hältst. Klammer auf. Auch wenn du dich an die Regeln hältst, kannst dich jederzeit erwischen. Deswegen sei dir bisher nicht zu sicher. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann erwischt es dich auf jeden Fall. Dann kommen die Keule dieser Worte. Du hast über das Wort Leugner geschrieben. Wir stellen dich, das ist ja auch eine ganz klare Kampfansage. Du machst nicht mit, okay, wir sind bereit, dich innerhalb von einer Sekunde in eine Reihe mit dem Holocaust zu stellen. Ja, ja. Wenn Wahnsinn. Du sagst, oh, ich habe da schon meine Zweifel, ob das so sinnvoll ist, jetzt das Atomkraftwerk in die Luft zu jagen und durch einen Spiegel da zu ersetzen, der dann irgendwie die Sonne reflektiert. Ich habe meine Zweifel, sagen die, okay, dann bist du halt Holocaust. So.
Ist absurd,
und,
ja.
Und wir sind bereit, das mit all unserer medialen Macht, Social Media, Mainstream-Media, Legacy-Media, auch deinem Arbeitgeber zu erzählen, deinen Kindern zu erzählen, den Lehrern deiner Kinder zu erzählen, dass du ein Holocaust-Leugner bist. Ein Leugner, Corona-Leugner, Klimaleugner, was auch immer. Fragen Sie gar nicht so. Sie müssen sich nur Leugner merken. Und dann bist du einfach gesellschaftlich tot. So, und was mir aufgefallen ist in den letzten 1,5, 2 Jahren, in denen wir bei News, glaube ich, eine Menge dazu beigetragen haben, X zurückzuerobern, die sind ja nicht so wütend darüber, weil sie sagen, oh, der Reichelt hat aber schlimme rechte Ansichten und die sind gefährlich. Die sind wütend darüber, weil das ihr Durchsetzungsmechanismus
exakt.
War. Einfach die Vernichtung von Menschen. Ja, du spürst nicht, okay, du wirst vernichtet. Ciao. Ja, das war halt X.
Und ad hominem. Es war immer ad hominem.
Ja, genau. Und da haben wir eine so brutale Gegenbewegung aufgebaut und wirklich eine Stop-Loss, ja, so, hier geht's nicht bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und damit sind wir sehr erfolgreich und wir sind so erfolgreich, weil wir wirklich ad fontes, wie es so schön heißt, an den Kern ihrer düsteren Wirkmacht gehen. Und das sind zwei Themen, Marc. Es ist die Sprache und es ist das Steuergeld. Und wir haben die letzten 1,5, 2 Jahre bei News damit zugebracht, aufzuzeigen, Björn Harms mit seinem großartigen Buch, der NGO-Komplex, auch wieder Pauline mit ihren Recherchen über gekaufte und bezahlte Demos, aber Felix Parafort, Jan Kaun, so viele tolle Kollegen, die einfach aufgezeigt haben, schau mal, enthält Steuergeld. Hier bezahlst du gerade für deine eigene Umerziehung. Und natürlich hassen die das, wenn man diesen Mechanismus offenlegt. Und deswegen ist es ja inzwischen, da fügt es sich dann wieder, wenn du dir Amadeo-Antonio-Stiftung oder diese ganzen Fanatiker anschaust, die nutzen jetzt wiederum die Sprache, um gegen die vollkommen legitime Forderung vorzugehen, kein Steuergeld für politische Zwecke. Ich will auch kein Steuergeld für Rechte, Libertäre, kein Steuergeld für das, was ich glaube. Gar kein Steuergeld. Aber 80-90% fließen natürlich in linke Zwecke und deswegen, wenn du forderst kein Steuergeld, dann kommt wieder die große Linksdeutsch, Deutsch-Links-Keule und haut dir auf die Finger, pardon, und sagt, genau eben, also Hass und Hetze, natürlich Hass und Hetze. Ja, Hetze natürlich bewusst gewählt, weil die Hetze gleichbedeutend ist mit der Volksverhetzung, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen. Und damit sind wir wieder bei den durchdrungenen Institutionen, auch das strategisch, auch das, es ist nicht zufällig. Es war ein Plan, der hieß Marsch durch die Institution.
Ja.
Einmal sind die Strafverfolgungsbehörden, nicht überall, aber viel zu oft so durchsetzt von diesen Leuten. Aber inzwischen würde ich eher sagen, die Alt-68er sind gar nicht das Problem. Ihre geistigen Erben sind viel schlimmer. Die Alt-68er sind alte, vernünftige Linke, mit denen kann man ja noch lustig reden. Ihre fanatischen jungen Nachkommen, ja, die sitzen auf einmal da und sagen, was haben Sie da getwittert? Klopf, klopf, klopf. Ja. Und auf einmal stehen die bei dir und beschlagnahmen deine Geräte, weil du irgendwie gesagt hast, ja, das kündigt das Klimaabkommen von Paris auf oder so, ja. So greift das einfach alles ineinander und das ist unsere Mission, diese Kernmechanismen, die erstmal so langweilig klingen, Steuergeld und Sprache, oh Gott, da muss ich jetzt auch noch einen Haushalt lesen, ja, und genau gucken, welches Line-Item, was steht denn da? Die haben sich ja, das ist ja das Geschickte, sie haben sich immer versteckt, sie haben sich hinter those who speak with soft voices, wie Ronald Reagan über das Evil Empire gesagt hat, versteckt, das sind alles wohlklingende Worte, denen man sich erstmal schnell anschließen kann. Und sie haben sich hinter den unzähligen Line-Items auf tausenden Seiten Haushalt versteckt, wo du gar nicht mehr weißt, was du da bezahlst. Ja, und auf einmal ist deine Volkswirtschaft kaputt. Du hast es selber bezahlt. Du wusstest aber nie, dass du es selber bezahlt hast. Und dann sagt Clemens Fuß dir, ja, Moment mal, wir haben das doch alle miteinander gewählt. Und du sagst,
ich nicht.
Also, Entschuldigung, das stand doch gar nicht auf auf dem Wahlplakat. Das stand doch gar nicht auf dem Wahlplakat. Für ein Land mit knapper Energie. Jetzt CDU wählen oder jetzt Grüne. Da war ja alle das Gleiche.
Genau,
ja?
Also die Wende, vielleicht haben sie die Wende auch so gemeint, zurück ins Mittelalter. Ja, weniger ja. Reichtum, weniger Mobilität etc. pp. Also Fakt ist ja... Ganz
kurze Unterbrechung, gerne. Nicht vielleicht, Marc. Katrin Göring-Eckardt hat es wörtlich gesagt, es wird einen neuen Wohlstand geben, einen Wohlstand des Weniger. Man muss ihnen nur zuhören. Die haben es genauso gemeint. Sie haben es auch so gesagt, sie haben es so angekündigt.
Ulrike Herrmann auch. Wir müssen zurück zur Kriegswirtschaft, weniger ist mehr etc. pp. Also sie sagen uns ja ins Gesicht, was sie de facto wollen. Und aus dem Grund ist es ja umso wichtiger, das alles aufzuzeigen, den Menschen zu zeigen, wie wir hier manipuliert werden, wie perfide es auch ist, wie es gegen die Menschen, gegen den Wohlstand, gegen das Land eingesetzt wird. Und ich glaube, es sind großartige Mitautoren dabei. Wir haben Fürstin Gloria von Ton und Taxis, Joachim Steinhöfel, Wolfgang Kubicki, Volker Böhme-Nessler, Harald Martenstein natürlich dabei, aber auch Norbert Bolz, der ja selbst betroffen war von den Repressalien dieses linken Regimes und diese NGOs, die bis heute Milliarden bekommen. Es ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Fragen, die gestellt worden sind von Joachim Steinhöfel, von euch an die Regierungen, bis heute wissen wir eigentlich nicht, wer dieses Geld bekommt. Wir wissen, dass Lars Klingbeils Frau natürlich bei einer NGO arbeitet, aber es ist eigentlich in sich ein perfides Monster entstanden. Aus Steuergeldern, Propaganda und eben leeren Worthülsen, also praktisch solchen Wörtern wie Brandmauer und Energiewende und Kipppunkte und Leugner, um die Menschen zu verunsichern und, wie du es gesagt hast, den Diskurs zu beerdigen. Also der Debattenkorridor wurde komplett eingeschränkt. Warum? Weil diejenigen, die es gewagt haben, zu sagen, ich sehe das mit Krieg anders oder mit Corona oder der Impfung oder dem Klima, wurden sofort mit ad hominem, also mit persönlichen Angriffen, nicht mit Argumenten, praktisch vogelfrei erklärt und wurden dann auch von den Legacy-Medien, von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich nicht mehr angesehen oder diskreditiert. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ja früher viel bei Lanz und bei Illner und so weiter und irgendwann habe ich dann den Redakteur bei einer großen Talkshow angerufen und gefragt, hat er gesagt, ja sorry, du hast was gegen den Rundfunkbeitrag gesagt, du warst skeptisch bezüglich der Maßnahmen und wir erinnern uns daran, Julian, wir haben Recht behalten. Also wir wissen in der Zwischenzeit, was für Lügen uns aufgetischt worden sind mit der sichersten Impfung der Welt und nur noch ein Lockdown bis Ostern und so weiter. Ja. Und trotzdem haben sie tatsächlich dieses Narrativ aufrechterhalten und zerstören damit nachhaltig unseren Wohlstand, unsere Zukunft für Deutschland und für Europa. Und wenn Deutschland fällt, dann fällt auch die EU und der Euro, weil wir sind der größte Nettoeinzahler. Also man muss sich überlegen, wie sie eigentlich alles opfern für ihre dogmatische, verblendete Ideologie. Und das ist der Hammer. Wie können wir da rauskommen? Wie können wir uns wehren? Außer natürlich hier eine Übersetzungshilfe, um das Framing zu erkennen.
Also das Allerwichtigste ist das Verstehen. Ja, und das Allerwichtigste ist das Massentauglichmachen der wahren Mechanismen. Es bringt nichts, über die Symptome zu berichten. Ja, es bringt nichts, obwohl ich es liebe und es anschaulich ist, es bringt nichts, nur über den gesprengten Kühlturm oder das gesprengte Kraftwerk zu berichten. Und es bringt nichts, nur über das lustige und anschauliche Beispiel Fahrradwege in Peru zu berichten. Ja. Natürlich ist das wichtig, um zu emotionalisieren und um anschaulichen Zugang dazu zu finden. Aber das Wichtigste ist, die Mechanismen aufdecken, entlarven, dechiffrieren. Wie funktioniert Sprache? Wie funktioniert Steuergeld? Wo sitzen diese Leute? Wie machen sie es? Wie wird dieses Geld dann eingesetzt? Auf welche Rechtsgrundlage wird das eigentlich eingesetzt?
Ja.
Dagegen vorzugehen, indem man es transparent macht. Das ist aus meiner Sicht die mächtigste Bewegung. Wir sind da in gewisser Weise wie bei Elliot Ness. Ja, wir sind den politischen Al Capones auf den Fersen und wir werden sie vermutlich niemals wirklich dran kriegen für die kleinen, konkreten Sauereien. Das reicht nicht. Wir werden sie drankriegen und wir können diese politische Auseinandersetzung nur gewinnen, indem wir ihnen die Steuerhinterziehung, sinnbildlich gesprochen, nachweisen. Indem wir die Systematik nachweisen. Ja, und ich vergleiche das, weil es aus meiner Sicht kriminell ist, was diese Leute mit dem Land gemacht haben, ganz bewusst mit der organisierten Kriminalität. Es bringt halt nichts, ja, in die eine Shisha-Bar zu gehen und den Tabak zu beschlagnahmen. Ja, und vielleicht findest du auch noch ein kleines Versteck für Drogen, die vertickt werden. Es bringt halt nichts, sondern du brauchst das Finanzamt. Du musst den Strukturen hinterher, du musst die Geldflüsse verstehen. Ja, du musst verstehen, wie setzen sie dieses, die Weaponization von Geld, wie machen sie das, ja? Und da es dafür keine Staatsanwaltschaften gibt, braucht es die Medien. Die Medien, neue Medien wie uns, weil die alten Medien profitieren ja davon. Sie haben sich entweder philosophisch, politisch, kulturell, intellektuell angeschlossen, ja, oder sie profitieren gar davon. Natürlich ist das Gebührenfernsehen, da arbeiten ja nur Menschen, die arbeitslos wären ohne Gebührenfernsehen. Kein Mensch würde Dunja Hayali beschäftigen. Also ich habe wirklich, Jahrzehnte Erfahrung in diesem Beruf. Kein Mensch würde Dunja Hayali freiwillig beschäftigen zu dem Gehalt. Niemand. Ja, kein Mensch würde, wenn du ein Korrespondent, also angenommen, ich hätte einen Washington-Korrespondenten und immer, wenn ich den frage, ah, was passiert in Amerika? Und dann sagt er mir, was denn passiert? Immer das Gegenteil. Würde ich nach dem dritten Mal sagen, du, ich brauche einfach einen neuen Washington-Korrespondenten. Beim ZDF verdient Elmar Thewissen ein sagenhaftes Geld, lebt ein wunderschönes Leben in Washington, obwohl er jedes Mal versagt. So, natürlich wehren diese Leute sich heftig. Das ist ja klar. Ja. Weil, stell mal vor, du bist Abgeordneter oder Washington-Korrespondent und niemand auf der Welt würde dir auch nur 1 Euro bezahlen, weil du gar nichts kannst. Ja. Und du verdienst aber 12, 13, 15, 16.000 Euro und musst dafür nicht mal wirklich irgendetwas tun, was man legitim als Arbeit bezeichnen könnte. Ja, natürlich wehren sich diese Leute. Das ist ja vollkommen klar. Und da muss man eben hartnäckig sein, sich dieser Gegenwehr aussetzen. Ja, die wehren sich auch auf heftigste Weise. Ja. Die wehren sich, indem sie versuchen, einen zu vernichten mit den Kampfbegriffen. Da ist aber wieder das Gute, je mehr man drüber berichtet, desto mehr nutzen sich diese Kampfbegriffe ja ab. Ja, also die Sache ist ja die, wenn inzwischen einer sagt, oh, der Reichelt ist ein Rechtspopulist, dann haben die Leute früher gesagt, ah, ein Rechtspopulist, damit wollen, und heute sagen sie,
Schuld,
ja. Oh, Rechtspopulist klingt ganz interessant, ja, das scheint, da steht offenbar Dinge, die ich in der Tagesschau nicht höre. Muss ich mir mal angucken, ja. Da haben wir wirklich auch ganz viel Terrain zurückerobert. Und natürlich, wenn man sich das Momentum anschaut, dann ist das Momentum auf unserer Seite. Ja, ich glaube, dieses Momentum wird sich verstärken, aber leider durch das, was ich eingangs geschildert habe, durch den erkennbaren Kollaps dieser Ideen, ja, also Kollaps von Porsche, die auf einmal 98% Gewinneinbruch haben, Kollaps von Existenzen. Und jetzt wird es aber an einem Punkt, da ich bin immer optimistisch und ich freue mich auf diese Auseinandersetzung, ja, weil wir waren so erfolgreich in den letzten 3 Jahren und ich liebe es auch, diese Leute so wütend zu sehen und so schreiend, ja, weil wer schreit, hat halt keine Argumente, wir entlarven sie ja. Aber eine Sache darf man nicht vergessen. In dem Moment, wir haben in unserer Geschichte den Moment der friedlichen Revolution, da haben Honecker und Mielke in dem Moment, in dem ihr Totalversagen und der Kollaps ihrer Ideologie offensichtlich war, gesagt, okay, das war's. Es waren alte Männer, sie hatten keinen Rückhalt mehr aus Moskau, sie wussten, Gorbatschow schickt nicht mehr die Panzer, sie wussten, Budapest und Prag, das lässt sich so nicht mehr durchziehen. Sie wussten, ihre Armee schießt nicht auf das eigene Volk, höchstwahrscheinlich. Sie wussten, die Sowjetpanzer kommen nicht. Sie haben einfach gesagt, okay, das war's. Was für ein Glücksfall der deutschen Geschichte. Übrigens auch, weil der Westen so massiv aufgetreten ist, weil der Westen sie einfach totgerüstet hatte. Darf man an dem Punkt auch nicht vergessen. Ja, der Kalte Krieg ist nicht zu Ende gegangen, der Kalte Krieg wurde gewonnen. Ja. Aber das ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Und wenn ich mir dieses Milieu heute anschaue, glücklicherweise verfügen sie nicht über Waffen, aber sie verfügen in den Landesregierungen teilweise über Zugang, aber das Szenario will ich gar nicht ausmalen. Sie verfügen über Zugang zum Beispiel zu Geheimdiensten, die sie skrupellos einsetzen, ja, um Menschen zu zerstören und zu diffamieren, teilweise mit stasihaften Methoden und Berichten. Man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass ab einem gewissen Punkt diese Leute sagen, okay, das war's, wir geben auf. Es ist diesem Milieu zuzutrauen, noch brutaler, noch gemeiner, noch perfider, noch hinterhältiger zuzuschlagen. Und ich habe gerade drüber geschrieben, und das hat auch so wahnsinnig viel mit Sprache zu tun, die Korrektivlüge von Potsdam. Ja, da ist ja über Sprache die Potsdamer Konferenz, millionenfach Deportationen und so weiter. Da ist ja, also erstmal ist eine Geschichte erfunden worden, wie ein Geheimdienst das übrigens tun würde, um gegen die Opposition vorzugehen. Ja, also es ist einfach autoritärer, totalitärer Staat, Blaupause, was würde ein Geheimdienst tun, behauptet etwas über die Opposition, die sind gefährlich aus den und den Gründen. können. Ja. Dann nimmt man das Vokabular der deutschen Geschichte und schreibt, nur wenige Kilometer vom Ort der Wannsee-Konferenz. Ich lese, da sollen Millionen Menschen in die Gaskammer geschickt werden. Mhm. Ja. Deportation, massenhafte Deportation. Ich lese, Gaskammer. Ist ja alles komplett bewusst. Heute wissen wir, es ist alles verboten worden, es ist alles erfunden gewesen, es ist steuerfinanziert erfunden worden von Korrektiv mit einem Wortschatz, der steuerfinanziert aufgebaut und betrieben worden ist von den NGOs. Die NGOs haben die Aufmärsche organisiert auf den Straßen, die vorgebliche Empörung. Die steuerfinanzierte Politik, Olaf Scholz vorneweg ist mitmarschiert, aber auch große Teile der aktuellen CDU-Regierung waren da mit dabei. Die CDU hat auf einmal Demos gegen rechts mitveranstaltet, Seite an Seite mit der Antifa. Die zwangsgebührenfinanzierten Medien haben sie uns monatelang damit Bescheid. Jetzt ist klar, kein Wort davon bestimmt. Also wirklich die Definition von Propaganda. Da muss man sich ja fragen, okay, warum haben die das gemacht? Einfach, weil sie meine Dönches erzählen wollten? Nein, sie wollten die Opposition verbieten.
Genau.
Ganz einfach, sie wollten die Opposition verbieten. So, sie haben gemerkt, ihre eigene Macht kollabiert, ihre Ideen kollabieren, alles, woran sie geglaubt haben, geht in die Brüche. Und der Aufstieg der Opposition ist nicht mehr aufzuhalten. Also haben sie gesagt, gießen wir da, wie über Tschernobyl, über diese Opposition, den großen Sarkophag aus Blei und Zement, damit nichts sich da mehr regt. Schaffen wir Friedhofsruhe mit dieser sagenhaften Lüge. Ja, so, das sind einfach die Methoden von autoritären Staaten, die sie angewendet haben. Und natürlich war ihr Ziel, die Opposition zu verbieten. Das war gleich der nächste Gedanke. Daran sieht man ein bisschen, jetzt ist glücklicherweise, aber das muss man auch sagen, ohne neue Medien. Sie haben halt die Rechnung ohne neue Medien gemacht. News, wir waren die allerersten, die das große Dossier gemacht haben, wie diese Korrektivlüge auf einmal verbreitet wurde von den Zwangsgebührenmedien, ja. Ohne einige Leute, die sich sehr mutig gewehrt haben, juristisch, ja. Und ohne neue Medien wären sie damit natürlich komplett durchgekommen, aber sie sind ja schon ziemlich durchgekommen damit. Ja. Ja? Also wenn du dir anschaust, also man muss auch sagen, die AfD hätte ein besseres Wahlergebnis gehabt ohne dieses Ding. Das war Wahlmanipulation mit Lügen. Vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, zumindest eine Minderheitsregierung zu machen und eine wirtschaftlich vernünftige Agenda mit den Stimmen der AfD durchzusetzen. Diese ganze Vorfeldarbeit für den Demo Januar 25, das war alles Potsdam, ja? Der ganze politische Aktivismus, alles mit einer Lüge. Und die Geheimdienste wurden daraufhin eingesetzt, haben gesagt, ja, wir nehmen diese Deportationspläne, um jetzt zu gucken, können wir die nicht wirklich verbieten mit dem Geheimdienst, ja? Und da muss man ja, daran kann man ja erkennen, diese Leute sind einfach zu allem bereit.
Fanatisch.
Deswegen ist die Sache, man muss halt, stay vigilant, man muss halt aufmerksam bleiben, man darf nicht denken, oh, jetzt sind sie an der Wand, das glaubt eh niemand mehr, ihr Zeug. Diese Leute haben über Jahrzehnte die Institution erobert mit ihrem Marsch, sie haben nie damit aufgehört. Die Konservativen waren immer zu doof, das zu sehen und zu sagen, ah, guck mal, die 10 Abteilungsleiter hier im Ministerium, die nehmen wir mal raus, weil sie sind einfach grüne Fanatiker. Du musst dir überlegen, mein liebstes Beispiel. Wir haben in Deutschland eine Behörde, die Bundesnetzagentur.
Oh Gott,
die ist aus ihrer Geschichte heraus zuständig für die Kontrolle der Energie in Deutschland und die Kontrolle der Meinungen und des digitalen Raums. Das ist die größte Macht, die man in einer Behörde, das wie Che Guevara gesagt hat, okay, als erstes die Staatsbank, was interessieren mich die Ministerien? Ich brauche die Bank. Ja, das ist aus deren Sicht Energie und Meinung, Kontrolle über Kommunikation und unsere Energie. Da sitzt Klaus Müller, ein grüner Apparatschik, die CDU, ein Fanatiker vor dem Herrn, ja, der eigene Zensurbehörden da einrichtet, Trusted Flagger. Der über unsere Energie, der unsere Energieversorgung zerstören will. Und wir reden uns ein, dass Katharina Reiche noch die beste Ministerin ist, wenn sie den Typen nicht rauswirft.
Ja.
Ja, ganz im Ernst, das haben die Konservativen nie verstanden, dass du halt, wenn du die Institution in deren Händen lässt, kannst du Wahlen gewinnen, wie du willst. Es bringt dir alles nichts. Die machen, was sie wollen. Und das sind alles so Erkenntnisse, die sich durchsetzen müssen. Und bis sie sich durchgesetzt haben und wir das geändert haben, müssen wir wachsam bleiben. Ja, weil diese Leute werden alles tun, um ihre Macht zu erhalten.
100%. Und ich befürchte auch, sie werden nicht vor Gewalt zurückschrecken, leider, weil sie verzweifelt sind, weil sie auch ja jetzt schon, sie haben ja keine Argumente, sondern es sind nur persönliche Angriffe, es ist nur Atominem, es ist nur mit Trick werfen, weil irgendwas bleibt ja hängen. Und irgendwann, wenn sie dann ganz verzweifelt sind, wenn sie merken, sie verlieren irgendwie die Meinungshoheit, sie verlieren die Macht über das Narrativ, dann werden sie vielleicht auch wild um sich schlagen, siehe in den USA mit dem Attentat auf Charlie Kirk oder und so weiter. Also Fakt ist aber auch, wenn dieses Buch jetzt, ne, also auf der Bestsellerliste, wenn dieses Buch natürlich dann zum Beispiel auf Platz 1 bei Spiegel ist, dann muss der Spiegel es erstens veröffentlichen, zweitens muss man sich vielleicht eben auch annehmen, wir alle wissen schon, wie dann die Rezension sein wird, ne? Ich freue mich schon, wenn Dennis Scheck das Buch in die Mülltonne haut, ne? Und lieber Julian, keine Sorge, hat er mit meinen Büchern immer gemacht, aber nie mit Argumenten, immer nur irgendwie mit leeren Worthülsen und Framing, umstrittener Autor etc.
Wie man überhaupt in Deutschland, tut mir leid, dass ich da wieder mit unserer Geschichte ankomme, aber wie man überhaupt in Deutschland diese Pose, diese Figur des Buch in die Mülltonne werfen.
Ja,
fällt da niemandem was auf? Fällt da niemandem was auf, dass irgendwie komisch ist?
Die Bücher, mein erster Gedanke damals.
Wegzuwerfen, zu schreddern, zu verbrennen.
Wirklich niemandem was auf.
Ja. Aber da ist er, weißt du, Marc, da ist der deutsche Kollektivismus. Und der deutsche Kollektivismus war nie ein linkes Phänomen und nie ein rechtes Phänomen, sondern ein deutsches Phänomen, das sich aus ganz vielen Strömungen zusammengesetzt und unterschiedliche Schreckensregime ermöglicht hat. Und er ist halt da. Er ist einfach da. Wir sind immer noch auf unserem Weg sozusagen in die Geschichte hinein der eigenen Freiheitlichkeit. Es gibt Leute, die das leben, die es medial leben. Du gehörst dazu. Ich denke, ich gehöre dazu. Ja. Ich glaube, News gehört dazu.
Ja.
Aber wir haben keine zutiefst freiheitliche DNA. Die Freiheitlichkeit ist in Deutschland immer ein bisschen unter Verdacht.
Ja.
Und es ist unsere Aufgabe zu sagen, warum die Freiheitlichkeit, die individuelle Freiheit immer über dem Kollektiv stehen muss, weil alles andere in die Katastrophe führt. Und dazu ist dieses Buch eben so wichtig, zu deinem Punkt, den du angesprochen hast. Wir müssen halt uns immer bemühen, aus den eigenen Kreisen, und die erobern wir ja konzentrisch, weiter auszubrechen. Ja, und natürlich ist der Weg in die Buchhandlung, der Weg über das Papier, nicht über das Digitale, sondern über das kluge, intellektuelle Papier, der Weg über die Bestsellerregale, ein Weg hinein in neue Milieus, in denen Leute ja auch
Sichtbarkeit.
Ja. Sichtbarkeit. Aber eben auch Zugang für Menschen, die ja in hermetischen Milieus sich befinden. Ja?
Ja.
Sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen wollen oder sich nicht trauen und sagen, ja, aber oh, wenn ich jetzt in meine Kneipe in Eppendorf oder in Friedrichshain gehe und sage, ganz interessante Sache, die ich da bei News gelesen habe, dann gucken alle blöd und dann darf ich nicht mehr zum Bier trinken kommen. Ja, und dann werde ich nicht mehr zum Maibaumkraxeln eingeladen oder was weiß ich, ja, oder zum ersten Mai Steine werfen, dann machen die ohne mich vorglühen oder so. Ja, so, da muss man die Leute halt einfach raushoben und sie deswegen rauszerren und sie sind reingenatscht worden und man muss sie leider rauszerren.
Ja, aber genau die wollen wir ja erreichen. Wir wollen eigentlich genau die erreichen, die ja momentan leider diesen Worthülsen verfangen. Und ich kann auch nur appellieren, wenn ihr jemanden kennt, der leider in dieser linken Propaganda gefangen ist, ihm das Buch vielleicht zu schenken oder mit ihm darüber zu reden und dieses Video weiterzuleiten. Weil ich erinnere immer an Ignazio Silone, der gesagt hat, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und das erleben wir doch. Die Maßnahmen der Linken, der Grünen sind doch teilweise genau die, sozusagen derjenigen, die sie eigentlich selber bekämpfen wollen. Oder sehe ich das falsch, Julian?
Das ist das alles entscheidende Zitat. Kein Unterdrücker der Weltgeschichte hat jemals gesagt, guten Tag, ich möchte Sie gerne unterdrücken. Niemand. Es ging immer für das höhere Ziel. Es war immer die Verheißung. Es war immer die Verlockung. Es war immer der bessere Mensch. Es war immer das bessere Leben. Es war immer das blühendere Land. Es war immer die sauberere Luft. Kein Unterdrücker kommt, kein kollektivistischer Unterdrücker. Man landet halt immer wieder bei diesem Phänomen und sagt, es tut uns leid, dass wir es jetzt, bei Corona wurde es übrigens ganz offiziell gesagt, dass wir es jetzt größer als das Ich, sie müssen jetzt leider die Fresse halten, weil wir brauchen jetzt hier einfach ein neues Stromnetz und jagen jetzt alles in die Luft. So funktioniert es nicht. Sie kommen immer über die Sprache. Die Sprache ist die Verlockung und die Verführung. Und alle linken Worte entweder klingen sie schön, Energiewende, sie klingen anschlussfähig, sie klingen agreeable, sie klingen berechtigt. Ja, ich bin auch gegen Hass und Hetze. Ja, klar. Ja, aber das unsere Aufgabe als kritische Geister ist dann immer zu fragen, ja, Moment mal, was genau meinst du denn jetzt mit Hass und Hetze? Also wo fängt denn jetzt dieser komische Hass an? Also als Hamburger und HSV-Fan hasse ich den FC Bayern leidenschaftlich. Ist das jetzt schon betroffen und wieso darf man skandieren? Ganz Berlin hasst die Polizei. Also es scheint ja offenbar unterschiedliche Hasse zu geben. Der eine ist links und vollkommen okay. Ganz Berlin hasst die AfD. Auch vollkommen in Ordnung. Aber mein Hass, der aber gar kein Hass ist, weil wir als Bürgerliche hassen ja nicht mal jemanden. Ja, dieser politische Furor ist ja auch ein Kennzeichen, Erkennungsmerkmal der Kollektivisten, und dieser deutsche Kollektivismus ist derzeit so klarling. Ich hasse gar keinen. Ja, also ich finde es alles empörend, dass die mir die Hälfte von meinem Geld wegnehmen, um das Land kaputt zu machen. Finde ich wirklich empörend. Ja, von Klingbeil mit den schwitzigen Händen und der schwitzigen Stirn über Ricarda Lang, die Arbeit nur von ihrer Mutter kennt, über Felix Banaschak, der Arbeit nur von seinem Opa kennt. Ja, der sagt ja inzwischen, ich bin Arbeiterenkel. Ricarda Lang hat wenigstens noch gesagt, ich bin Arbeiterdorf. Also ja, ist inzwischen zwei Generationen entfernt bei denen. Ich finde es alles schrecklich. Ja, aber hasse ich Felix Banaschak? Come on, warum will ich? Nee. Niemals.
Ja. Die Ricarda ist sogar richtig sympathisch.
Ja, privat, ich finde, ne? Also, würde mich total freuen, mal mit denen zu sprechen. Trauen sie sich natürlich nicht, weil sie uns dann aus ihrer Sicht legitimieren würden. Aber die unterstellen uns ja da ihre eigenen Emotionen. Ja, und sie gehen so entschieden dagegen vor, weil sie ja tief in ihrem Innern wissen, wozu ihr eigener Hass in der Lage wäre.
Exakt.
Und wenn ich Grüner wäre und wüsste, wozu mein eigener Hass in der Lage wäre, ja, dann hätte ich auch Angst vor Hass. Ja. Machen wir uns nichts vor, wenn die könnten, wie sie wollten, dann würde ich hier nicht so frei erzählen. Kann sein.
Ja. Nee, dann würde es wieder, ich glaube, Harald Schmidt hat's gesagt oder wer auch immer, aber dann hätten wir hier schon wieder einen Gulag. Nee, Ulf Poschert war es tatsächlich. Ne? Also denen ihr Traum ist einfach, diejenigen mundtot zu machen, die anders denken wie sie. Deswegen zerstören sie ja auch jegliche Art von Diskurs durch entweder Diskreditierung oder Stigmatisierung nach dem Motto, weil sie haben ja keine Argumente. Sie sagen ja nur ad hominem, ne? Also der Mann ist böse oder rechts, deswegen hört euch seine Argumente gar nicht an, beschäftigt euch nicht mit seinen Argumenten, weil sie haben selber keine Gegenargumente. Das ist das ganze Geheimnis. Und ich kann nur an jeden da draußen appellieren, seid mutig genug, macht euer Maul auf. Es gibt nur zwei Geschlechter. Punkt aus. Auch wenn euch jemand was anderes erzählt. Wir werden den Klimawandel nicht stoppen und wir werden aber auch nicht untergehen und der Hölle schmoren. Und die Linken liegen historisch gesehen immer falsch. Sozialismus endet immer in Armut, Revolution, Tod und Inflation. Ist so einfach. Punkt aus. Ja, also alle brechen zusammen. Egal ob DDR oder auch Kuba und so weiter, was ist auch bald zusammen. Bricht. Also dahingehend, wir dürfen uns nicht mundtot machen, die Vernunft wird siegen, die Ideologie wird wie immer verlieren. Und denkt daran, die Lüge braucht unglaublich viel Kraft und Kreativität, aufrechterhalten zu werden, aber die Wahrheit, die ist ganz leicht, die fließt dahin.
Genauso schaut es aus und vor allem mit unserer Geschichte von der friedlichen Revolution.
Ja.
Die verführt ja auch ein bisschen, weil der Zusammenbruch, das sieht man im Osten natürlich anders, als wenn man wie ich ein Kind des Westens ist. Und bin. Aber nichtsdestotrotz, Deutschland hatte den friedlichsten Ausweg aus dem Sozialismus, den es jemals gegeben hat.
Gigantisch, ja.
Es gibt ja eigentlich den Satz, in den Sozialismus kannst du dich reinwählen, aber raus musst du dich schießen. Und das ist uns glücklicherweise und den mutigen Menschen in der DDR, die auf die Straße gegangen sind, erspart geblieben. Und dann war diese sagenhaft reiche BRD da, um unzulänglich an ganz vielen Punkten, aber so gut es ja irgendwie ging und so gut wie es je in der Weltgeschichte gelungen ist, diesen wirtschaftlichen Kollaps, diese wirtschaftliche Ruine, dieses wirtschaftliche und seelische Grauen des Sozialismus, Grau und Grauen abzufangen, zu absorbieren, zu bezahlen und tatsächlich am Ende, ja, ich würde sagen, wenn ich durch Ostdeutschland fahren, nah an das ranzukommen, was Helmut Kohl mal blühende Landschaften.
Ja, absolut.
Ja, also das würde ich schon so sehen. Und man darf sich davon nicht einreden lassen, dass der nächste Zusammenbruch auch so leicht wird.
Nee,
wird er nicht.
Auf keinen Fall.
Wird er nicht.
Es wird schlimmer. Und wir wissen auch, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen. Und es wird eine Katharsis werden, definitiv. Ich glaube da leider auch an Schumpeter, der gesagt hat, man braucht diese Art kreative Zerstörung, um was Neues aufzubauen. Aber weißt du, was mir Hoffnung macht, Julian, ist natürlich, dass das Buch beim Westend Verlag erschienen ist. Und Markus, ja, ist ein alter Linker. Westend Verlag ist ein linker Verlag, aber offen für Diskurs. Noch, wie du gesagt hast, alte Linke, die auch andere Argumente akzeptieren. Und in Demokratie muss man auch andere Meinungen aushalten können, auch wenn sie schwachsinnig ist. Auch wenn sie, wie oftmals linke Meinung, viel Meinung, wenig Ahnung. und wenig fundiertes Wissen dahinter steckt, ja. Aber das zeigt doch mal, wir können Brücken bauen, ja. Und es gibt noch Menschen, die auch erreichbar sind für Argumente. Und es wird immer wichtiger in der Zeit mit weniger Diskurs, dass wir den Diskurs nach oben halten. Und ich bin ganz bei dir in jeglicher Hinsicht. Also die Vernunft wird meiner Ansicht nach gewinnen. Aber leider wird es erst schwieriger und schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber wir müssen die Menschen halt darauf mental, monetär und so weiter vorbereiten. Weil umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, und umso glimpflicher läuft auch dieser Absturz ab. Aber ich glaube auch, der Point of No Return sozusagen, der Kipppunkt, wie es die Linken sagen würden, ja, ist überschritten. Und dahingehend kann ich nur hoffen, dass dieses Video viele sehen, dass viele natürlich auch sich alternativ informieren über News, über mich, über X und so weiter. Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv. Und sich einfach ein eigenes Bild meinen und sich nicht mehr vorkauen lassen, was sie zu denken, was sie zu wählen, wie sie zu heizen haben. Das ist wichtiger denn je. Wir sind das Volk. Punkt aus.
Fight, fight, fight.
Auf jeden Fall. Julian, ich danke dir auf jeden Fall für deine wertvolle Zeit.
Danke.
Lass mir mal wissen, wie ihr das Interview fandet. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Auf jeden Fall ein Follow bei News, auch bei YouTube hinterlassen, als auch bei Julian auf X, gerne auch bei uns natürlich und bei mir. Teilt das Video kräftig, weil das muss raus. Es ist auch ein Gesprächsangebot an die andere Seite, an die dunkle Seite der Macht. Ja, wir bauen Brücken. Wir wollen in den Diskurs tatsächlich leben. Bei mir war die Ricarda schon. Danach kam sie nicht mehr. Vielleicht kommt sie auch zu euch. Aber denkt daran, wir müssen miteinander reden, weil wer nicht miteinander redet, der bekämpft sich und erschießt sich, und das sollte immer vermieden werden. In diesem Sinne, lest das Buch, ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich habe 3 Beiträge dazu beigetragen, Verschwörungstheorie, Leugner und Framing, und mit schönen Beispielen haben wir alles schon erlebt, und ansonsten auch sehr leicht zu lesen, sehr kurzweilig, aber hochinformativ und wie gesagt, Bestseller jetzt schon. In diesem Sinne, alle Informationen unten. Julian, dir großen Dank nochmal für die Ermöglichung, dass wir das Buch schreiben durften. Danke, und ich freue mich, dass ich Teil davon bin.
Beiträge.
Gerne, sehr gerne. Mach's gut, ne? Bis dann. Mach's. Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss.